Auch von meiner Seite ein herzlich Willkommen und guten Morgen miteinander.
Urs, warte mal schnell. Es hat eine Kinderhütte für die Kleinen ganz oben, kann man sie abgeben, und für Kinder ab Kindergarten,
erste Klasse,
Entschuldigung, ja, im Untergeschoss. Also die Kinder dürfen jetzt an ihren Ort gehen. Genau, Entschuldigung. Das ist hier die Gelegenheit, denen, die nicht gut Deutsch verstehen, noch ein Manuskript abzugeben. Wer will eins?
Wir leben heute in der Endzeit. Warum ich das weiß und was Gott uns damit sagen will, das möchte ich heute Morgen mit dieser Predigt erklären. Eines Tages fragen die Jünger Jesus: Sag uns, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt und wann wirst du wiederkommen? Diese Frage beantwortet Jesus in Matthäus 24 ausführlich. Dort wird beschrieben, was Jesus unter der Endzeit versteht. In der Mitte der Aufzählung erwähnt Jesus, das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Dieser Vers ist typisch für Jesus. Er beantwortet die Frage der Jünger nicht eindeutig. Jesus nimmt das Bild von einer Geburt, damit das, was er sagt, verständlicher wird. Er erklärt den himmlischen Plan von Gott für dich und mich und für die ganze Welt mit sichtbaren Zeichen auf dieser Erde. Was will uns Jesus mit dem Vergleich von einer Geburt zeigen? Wir wissen, respektive ich persönlich weiß es nicht, aber wir wissen, die Wehen kommen in Wellen, sie sind schmerzhaft, sie haben Höhen und Tiefen, bis hin zu den Presswehen, bis sie immer regelmäßiger werden und die Geburt kurz bevorsteht. Bei den Presswehen weiß die Mutter, jetzt wird das Kind gleich kommen. Sie weiß, am Ende oder auf dem Höhepunkt der Schmerzen entsteht neues Leben. Jesus verwendet den Vergleich mit der Geburt zweimal. Ein erstes Mal vergleicht Jesus den Zeitpunkt, wenn ich ihn kennenlerne, mit einer Geburt. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicht von Neuem geboren sein bedeutet, dass ich grundsätzlich getrennt von Gott lebe. Und wenn ich von Gott getrennt bin, ist der ewige Tod, der ewige geistliche Tod die Konsequenz davon. Neugeboren hingegen bedeutet, ich entscheide mich für ein Leben mit Gott. Dieser Prozess von der neuen Geburt, ob ich mich für ein Leben mit Jesus entscheiden will, Dieser ist in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt, hart umkämpft. Und ohne diese Wiedergeburt kann ich nicht Teil von Gottes Reich werden. Gottes Reich sehen können, das bedeutet, ein Teil von diesem Reich zu sein. Das Reich von Gott ist der Bereich, wo sein Wesen sichtbar und erlebbar ist, wo du und ich in einer intimen, empathischen Beziehung mit Gott leben können. So ist ewige Gemeinschaft mit Gott möglich. Jesus nennt das ewiges geistliches Leben. Das Reich von Gott kann jetzt schon beginnen. Es ist nicht eine Vertröstung auf die Zukunft. Das Reich von Gott fängt dort an, wo Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen und ihr Leben verändern lassen. Das Reich von Gott wird weitergeführt nach der Wiederkunft von Jesus Christus als Richter und Fürst. Dann startet der Prozess von der Wiederherstellung vom Reich Gottes für alle Ewigkeit. Ein zweites Mal verwendet Jesus den Zeitpunkt, wenn er wiederkommt, mit einer Geburt. Er beschreibt, dass Wehen Vorboten sind, Vorboten von sichtbaren Zeichen von seiner Wiederkunft. Jesus zählt in seinem Geburtsvorbereitungskurs in Matthäus 24 verschiedene Wehen auf. Genau. Entschuldigung. Das wäre noch zuvor hin, dass wenn ich nicht von neuem geboren werde, ich das Reich Gottes nicht sehen kann. So, jetzt Wehe der Irreführung in Matthäus 24, 5 und 11 lesen wir. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Immer mal wieder behaupten Menschen im Namen von Jesus die Wahrheit auszusprechen. Letzte aktuelle Irreführung, die ich gehört habe, war, dass am 23. September die Entrückung sein sollte. Gehen wir zur nächsten Wehe, die Wehe von Krieg. Matthäus 24, 6 bis 7. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Kriegerische Auseinandersetzungen sind fast täglich in den Medien präsent. Die Konfliktforschung belegt, dass die Zahl von bewaffneten Konflikten in den letzten 15 Jahren von 6 2010 auf 20 2024 gestiegen sind. Die Wehe von den Hungersnöten und Erdbeben. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Das ist erst der Anfang. Armut, Hunger und Hungersnöte nehmen zu. Gemäß UNICEF sterben täglich 25.000 Menschen an Hunger. Die Tendenz ist steigend. Im Paralleltext von Lukas erwähnt er in seiner Aufzählung noch die Wehen von Seuchen. Und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Jesus zählt weiter auf die Wehe der Verfolgung. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen und sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Das ist der aktuelle Weltverfolgungsindex von Open Doors. Die orangen und roten Gebiete, respektive Länder, zeigen die Intensität der Art und Weise der Verfolgung. Open Doors erklärt, dass 380 Millionen Christen in 78 Ländern weltweit verfolgt werden. Weiter zeigen sie auf Open Doors, dass in 50 Ländern werden von 740 Millionen 310 Millionen verfolgt. Das heißt, in 50 Ländern wird jeder zweite Christ verfolgt oder Christin. Gehen wir zur nächsten Wehe. Wehe der Gesetzlosigkeit. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wir leben in einer Zeit, wo Gesetze laufend angepasst und neu geschaffen werden. Wir öffnen uns für Themen, wo wir uns fragen können, wie kann man das nur machen? Zum Beispiel die Cancel Culture, eine Kultur, die Meinungsfreiheiten limitiert. Andersdenkende werden an den Pranger gestellt. Und christliche Werte können oder werden als nicht zeitgemäß beurteilt. Gehen wir weiter. Die Wehe der weltweiten Ausbreitung vom Evangelium. Jesus sagt, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Erst dann wird das Ende kommen. Wir leben in einer Zeit, wo viele dieser Wehen erst möglich werden. Wir haben heute Möglichkeiten, die rettende Botschaft von Jesus überall zu verbreiten. Wir haben Übersetzungssoftware, die die Bibel per Knopfdruck in andere Sprachen übersetzt. Für ehemalige Wycliffe-Übersetzer unmöglich, unvorstellbar. Früher hat es Jahre gedauert, die Bibel zu übersetzen, heute ist das per Knopfdruck möglich. Dann erwähnt Jesus die erste Presswehe. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte drauf. Wie erwähnt, haben wir heute die technischen Möglichkeiten, die die Erfüllung von gewissen Prophetien erst möglich macht. Wir können heute zeitgleich auf der ganzen Welt ein Sportereignis live erleben. Somit ist das auch möglich, wenn Jesus spricht, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht. Das ist zeitgleich auf der ganzen Welt möglich. Jesus erwähnt diesen Gräuel der Verwüstung als Meilenstein, der weltweit gleichzeitig erkennbar sein wird. Jesus erwähnt auch die heilige Stätte, mit der Jerusalem gemeint ist. Seit der Zerstörung vom Tempel in Jerusalem durch die Römer im Jahre 70 nach Christus leben die Juden als Minderheiten über die ganze Welt verteilt bis 1948. Seit rund 80 Jahren leben die Juden wieder in dem neu gegründeten Staat Israel. Und Jerusalem spielt eine entscheidende Rolle in dieser Endzeit. Und das ist erst jetzt möglich. Wenn die Presswehen starten, dann wird die Gebärende im Spital an den Wehenschreiber angeschlossen, so habe ich das mitbekommen, um zu sehen, wie nahe die Geburt ist. Wenn wir wissen wollen, wo wir in der Endzeit gerade stehen, ist es wichtig, dass wir uns an den biblischen Wehenschreiber anschließen. Das heißt, die Bibel lesen. Die Bibel und der Heilige Geist öffnen uns die Augen, damit wir das verstehen, was wir lesen. Dass wir auch das verstehen, was Jesus hier in Matthäus 24 sagt. Eine Hebamme kann einer gebärenden Frau nicht sagen, jetzt noch 2 Minuten. Aber sie erkennt, wann es soweit ist oder wann die Geburt kurz bevorsteht. Genau das sagt auch Jesus. Der Zeitpunkt von seiner Wiederkunft kennt nur der Vater im Himmel. Also, die Wehen sind da. Und wie verhalte ich mich jetzt? Wie verhalte ich mich geistlich? Wenn wir geistlich nicht wissen, dass wir in Wehen leben und dass eine Geburt kommt, dann verhalte ich mich wie eine Schwangere, die krampfhaft versucht, eine Wehe aufzuhalten oder wegzudrücken. Ohne Fokus auf die Geburt haben Wehen keinen Sinn, sie verursachen nur Schmerzen. Geistlich kann ich mich beim Thema Endzeit so verkrampfen, dass ich aus Angst passiv werde, mich wie gelähmt zurückziehe und sage, es wird ja sowieso nur noch schlimmer. Aber die Geburt, die kommt so oder so. Also ist es doch viel schlauer, ich kooperiere mit dem geistlichen, göttlichen Geburtsteam, mit Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Jetzt, welche Ziele hat Gott mit dem Zeitfenster der Endzeit? Denn Wehen sorgen für Wachsamkeit, für Hoffnung und für Glauben. Wehen sorgen für Wachsamkeit, dass wir auf die Geburt vorbereitet sind oder uns auf die Geburt vorbereiten. Keine Frau schläft bei Wehen ein, sondern sie denkt an die kommende Geburt oder wird an die Geburt erinnert. Wehen sorgen für Hoffnung, für freudige Erwartung, aber auch Anspannung. Wenn ich in der Endzeit lebe, dann habe ich einerseits Vorfreude und andererseits Anspannung. Ich will mich nicht verkrampfen, ich ziehe mich nicht zurück und ich warte nicht ängstlich. Als Gläubiger gehe ich in die Geburtsabteilung, werde aktiv und will mit dem Geburtsteam kooperieren. Dazu der Vers: Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest, und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Die Offenbarung, ebenfalls ein Buch, das die Endzeit sehr genau beschreibt oder deutlicher beschreibt. Also, hier wird gesagt, glücklich ist. Die Wehen, die bringen Vorfreude. Das Buch der Offenbarung fängt mit Freude und Anspannung an. Jede Wehe der Endzeit will uns wecken. Aufwachen aus unserem geistlichen Schlaf, wir sollen aktiv werden. Gott zeigt in meinem Leben, in unserer Kirche, in unserem Land, was er vorhat. Und ich will mit ihm kooperieren. Wehen sorgen für Glauben. Für Glauben, dass Gott Gott ist. Wenn ich in der Geburtsabteilung stehe, dann weiß ich, jetzt sind wir in der entscheidenden Phase von der Geburt. Und Gott ist ein Gott der Geschichte. Er hat keine Geheimnisse. Er sagt alles voraus. Er ist souverän. Er ist nicht nervös, egal was weltweit passiert. Damit bestätigt er oder wissen wir, dass sein Wort die Bibel stimmt. Jetzt, wie kooperiere ich mit dem göttlichen Geburtsteam? Und was hat Gott vor? Was sind seine Ziele in der Endzeit? Gott informiert uns in der Bibel über seinen Plan, das, was er tun will. Ich beschreibe das mit drei Phasen der Prophetie über Jesus und mit drei Zielen von Gott für die Endzeit. Die erste Phase, ich habe hier eine Darstellung verwendet, die Daniel 7 erklärt von den 70 Jahrwochen, von denen der Prophet Daniel spricht. Die Phase 1 ist die Zeitspanne, bis Jesus auf diese Erde kommt. Das wäre die Phase 1 bis zum Zeitpunkt, wo Jesus auf dieser Erde lebt. Unfassbar viele zeitlich differenzierte Vorhersagen im Alten Testament weisen auf Jesus Christus hin. Diese Prophetien beschreiben das Leben von Jesus, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Gott in seiner Souveränität verspricht: Mein Sohn kommt, er wird als Erlöser am Kreuz sterben, er wird auferstehen und so wird der Zugang zu Gott frei. Die Phase 2 erfüllt sich zwischen dem ersten Kommen Jesus. Hier, wenn er auf dieser Welt, als er auf diese Welt gekommen ist, in Bethlehem geboren, gestorben am Kreuz auf Golgatha, bis hin zur zweiten Wiederkunft, von der er spricht in Matthäus 24. Die Art der Darstellung, das ist auch ein Punkt, da sind sich nicht alle einig. Hier wird zum Beispiel die Entrückung vor der Drangsal, also vor den 7 Jahren erwähnt, die im Buch Daniel beschrieben ist. Ich komme später nochmals darauf zurück. Die Phase 2 erfüllt sich in diesem Zwischenraum. Biblisch gesehen sind wir seit 2000 Jahren, seit der Apostelgeschichte, in dieser Endzeit. Jede Generation denkt, sie sei in der Endzeit. Und sie ist auch in der Endzeit. Paulus ermahnt zum Beispiel die Thessalonicher, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, denn einige haben in der Erwartung, dass Jesus gleich wiederkommt, aufgehört zu arbeiten und haben nur noch gewartet. In der Erwartung, Jesus werde gleich wiederkommen, in der stehen wir. Die dritte Phase beginnt mit dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Das ist die Zeit der Wiederherstellung. Die drei Ziele von Gott für die Endzeit. Das erste Ziel ist die physische und geistliche Wiederherstellung von Israel. Jede Wiederherstellung von Israel wird über Jahrhunderte immer wieder in der Bibel beschrieben. Durch Propheten im Alten Testament, durch die Bibel oder durch die Briefe von Apostel Paulus und Petrus und Johannes in der Offenbarung. Und Jesus selbst prophezeit, dass er erst wieder auf diese Erde kommen wird, wenn die Juden ihn als Messias, als Erlöser anerkennen und ihn bitten, wiederzukommen. In jeder Wehe hat Gott das Ziel, dass sein jüdisches Volk immer wieder ein Stück mehr offen wird für das, was er mit seinem Volk vorhat. Das zweite Ziel ist die Stärkung der Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, auch als Braut beschrieben. Und jetzt wird es persönlich. Denn das sind wir. Wir sind die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sind Teil der Braut. Gott zeigt seine Vision mit der Gemeinde und mir als Teil davon. Auf diese Weise sollen wir alle, die Gläubigen, im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Das ist Gottes Ziel. Ich denke, da haben wir noch viel Luft nach oben, wenn ich diesen Vers lese. In jeder Wehe erhalte ich eine kostenlose Rückmeldung, wo ich gerade in meiner Reife stehe. Ich bin herausgefordert, mich zu fragen, habe ich eine Sehnsucht, in die volle Reife und in die Autorität vom Reich Gottes hineinzuwachsen? Sehne ich mich danach, Jesus ähnlicher zu werden? Ich ermutige dich, fang an, in deine Beziehung mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zu investieren. Das ist das Beste, was du tun kannst. Leider habe ich diesen Prozess jahrelang nicht verstanden und viel zu spät damit begonnen. Also warte nicht, bis Jesus wiederkommt. Warte nicht, dass es irgendwann von selber irgendwie geschieht. Jede Wehe zeigt mir, ob ich in Kompromissen lebe, ob ich falsche Sachen, falsche Dinge verehre, ob ich mich auf falsche Sicherheiten stütze, ob ich den falschen Fokus habe oder ob ich in Sünde lebe. Jede Wehe ist eine Einladung von Gott, meinen geistlichen Puls zu zeigen, wie der Wehenmesser der Gebärenden zeigt, wo sie gerade steht. Wenn ich mich vor lauter Wehen am Boden verkrampfe und Angst habe, dann ist es eine freundliche Rückmeldung von Gott und vom Heiligen Geist. Meine Tochter, mein Sohn, du verlässt dich auf Dinge, die nicht von mir sind. Meine Tochter, mein Sohn, ich möchte dich freimachen von Angst, freimachen von falschen Sicherheiten. Eine weitere Vision von Gott, was er mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde, was er mit seiner Braut vorhat. Denn er möchte sie zu einer Braut machen, also die Gemeinschaft der Gläubigen, von makelloser Schönheit. Apropos Schönheitsoperation. Die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Was für eine Utopie. Nein, es ist keine Utopie. Paulus erwähnt, dass das möglich ist. Wow, damit sind wir gemeint, du und ich. Gott sei Dank, das bewirkt der Heilige Geist in uns. Diese Veränderung. Jesus will seine Braut noch schöner machen, bevor er wiederkommt. Darum hat er seinen Heiligen Geist geschickt an Pfingsten, damit dieses Feuer in uns brennt und uns verändert. In jeder Wehe können wir als Kirche auf die Knie gehen und Buße tun, wo wir noch nicht so weit sind, wo wir noch nicht auf die Hochzeit vorbereitet sind. Gott will, dass wir voller Hoffnung die himmlische Zukunft erwarten. Das dritte Ziel ist die Erfüllung des Missionsbefehls. Das dritte Ziel in jeder Wehe, die Erfüllung vom Missionsbefehl. In jeder Wehe sind Menschen offen. Während Corona oder jetzt im Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt sind viele Menschen offen und haben Fragen nach dem Sinn des Lebens. Wehen rütteln am Lebensfundament von den Menschen. Die Menschen fragen sich, was gibt mir Sicherheit in unsicheren Zeiten? Was gibt mir Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt? Wenn so viele Menschen offen sind, was würde ich als Teufel alles tun, damit die Fragen dieser Menschen nicht beantwortet werden? Als Teufel würde ich alles dafür tun, dass die Gläubigen sich nicht auf die Endzeit fokussieren. Ich würde die Gläubigen am Boden verkrampfen lassen, sie in Angst versetzen, um in Passivität lahm zu legen. Als Teufel würde ich alles dafür tun, dass sich die Christen streiten, was jetzt wichtiger ist, Israel oder die weltweite Gemeinde, an welchem Punkt von der Endzeit wir gerade stehen? Wie können wir uns vor diesen Wehen schützen? Wer ist der Antichrist? Was sind seine Zeichen? Welche Schuhgröße hat er? Als Teufel würde ich alles tun, dass sich Christen kritisieren, verletzen und anklagen, dass Christen enttäuscht die Ortsgemeinde verlassen, dass die Ortsgemeinde auf keinen Fall schön wird. Und am besten gleich das Licht ausgeht. Solange ich nicht verstehe, wozu die Wehen sind, bin ich in die Gefahr, mich von Satan verführen zu lassen, mein Licht zu minimieren oder sogar ganz zu löschen. Ich kann mich entscheiden, mich aktiv einzusetzen und so die Geburt voranzutreiben. Gott will die Wehen nutzen und die Welt, in der wir leben, auf verschiedene Arten erschüttern, damit die Menschen ihn suchen und fragen, Wozu lebe ich überhaupt? Jetzt die alles entscheidende Frage in der Endzeit. Bin ich bereit und vorbereitet, über die Güte von Gott in meinem Leben zu erzählen? In meiner Lebensgeschichte geht es nicht darum, was alles schiefgelaufen ist, sondern es geht darum, wie gut Gott ist. Das haben wir heute Morgen auch gesungen. Gott ist gut. Wie gut Gott ist, darum geht es. Es ist kein Zufall, wo du wohnst, wo und was du arbeitest. Gott will dich und mich gebrauchen, dort, wo wir gerade leben und arbeiten. Jetzt die Frage, schlägt mein Herzblut mit dem Willen, für Gott da zu sein? Ist meine Frage an Gott, wenn es heute eine Möglichkeit gibt, einfach, unverkrampft, ganz ehrlich von deiner Güte zu erzählen, will ich das zu deiner Ehre tun und umsetzen? Geht es in meinen Lebensmotiven primär um mich oder um ihn? Jede Wehe gibt uns, dir und mir die Möglichkeit, Gott, Jesus, den Heiligen Geist zu fragen, zeige mir, was du in mir und durch mich tun willst. Jede Wehe gibt mir die Möglichkeit, Gott zu fragen, zeige mir, was du in mir und durch mir tun willst. Meine Bereitschaft, mit dem Geburtsteam zusammenzuarbeiten. Dann wird er mir Dinge zeigen, wo er mich entsprechend einsetzen will. Wie kann das passieren? Wie ist das möglich? Zum Beispiel vor 3 Wochen sitzen wir, meine Frau und ich, mit Freunden im Hotel ans Morgentisch. Neben uns seit Tagen ein Ehepaar, wo der Mann aber an diesem Morgen fehlt. Im Gespräch erfahren wir, dass der Mann oder dass ihr Mann regelmäßig zur Dialyse muss. In dem Moment kommt mir der Gedanke, ermutige die Frau. Ich suche nach einer Gelegenheit, ringe nach einer Möglichkeit. Nach einigem Hin und Her gehe ich zu ihr und zeige ihr den Segensvers. Ich frage sie, ob ich diesen Vers für sie beten darf. Sie bejaht und ich spreche diesen Vers über ihr aus. Fertig. Jetzt setze ich mich wieder und esse weiter. Für mich war das Highlight vom Tag. Was sie mit diesem Vers macht, das überlasse ich Gott. Fazit für mich beim Vorbereiten von dieser Predigt. Ich will das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren und mich nicht mit Nebensächlichkeiten gleich welcher Art beschäftigen. Ich will, so wie Paulus es formuliert, mein Herzblut, mein Fokus auf das Unsichtbare, das ewige Zukünftige legen und nicht auf das Sichtbare, Vergängliche, Gegenwärtige. So ermutige ich dich, Jesus zu bitten, setz du solche Möglichkeiten in mir frei. Mach mich zu der Person, die einfach von der Güte von Gott erzählt, sodass ich Licht und Salz sein kann in dieser Endzeit. Und wenn du dann tust, oder wenn du das tust, dann garantiere ich dir, dass Gott solche Momente freisetzt, wo der Himmel für Menschen offen ist, die Güte Gottes kennenzulernen, die diese Güte noch nicht kennen. Amen.